Hallo, herzlich willkommen bei Uplift, Stoff zum Nachdenken, die neueste Folge. Mein Name ist Nuno Kalla und mein Gast heute ist eine, wie beschreibe ich sie, eine österreichische Designerin und Unternehmerin, die es geschafft hat, mit Upcycling zu internationalisieren, was ich sehr, sehr cool finde. Also, herzlich willkommen, Sissi Vogler. Du hast Refished gegründet. Was genau ist Refished?
Refished ist ein Upcycling-Label, das Freude in den Alltag bringen soll. Und wir haben angefangen vor 14 Jahren aus alten Zementsäcken und aus alten Fischfuttersäcken Taschen und Accessoires zu kreieren. Und haben dann zuerst einen Online-Shop gemacht und waren auf Märkten am Anfang vertreten. Und mittlerweile haben wir ein eigenes Geschäft und entwickeln uns ständig weiter.
Sehr cool, sehr, sehr cool. Wieso Fischsäcke?
Also die Geschichte war die, dass ich in Asien auf einer Weltreise unter anderem war und dort haben mich die ganzen bunten Säcke, die so die Einheimischen auf ihren Motorrädern hinten stapeln oder auf den Märkten sieht man sie, dass die Leute darin Äpfel, Mehl etc. verkaufen.
Also das sind Plastiksäcke, das sind
PVCs,
jetzt keine
Gewebesäcke, genau, wir kennen es vom IKEA-Sack, dieses Material ist das. Und es wird halt in Asien in der Industrie eigentlich für alles Mögliche verwendet, also für eben Zement, Zucker, Mehl, alles Mögliche, was in großen Mengen herumtransportiert werden muss, wird in diese Säcke gepackt, vor allem wegen der Regenzeit. Mhm. Deshalb ist es halt wichtig, dass da natürlich auch wasserabweisend ist.
Genau. Also die sind dünn,
wasserfest. Die sind dünn, leicht, sehr strapazfähig. Und das Coole ist, dass sie eben die Fischfuttersäcke gerade eben so ganz tolle bunte Farben haben und da Fische drauf sind. Und man hat mir gesagt, dass sie in der Fischzucht eben in Vietnam sozusagen unterschiedliche, also die Leute unterscheiden anhand der Farben, welche Fische sie mit welchem Futter füttern müssen. Genau. Und das hat mich so inspiriert eben, weil ich mir gedacht, das Material ist super. Weil eben leicht wasserabweisend, strapazfähig, kann man eigentlich super Taschen draus machen, bevor die jetzt weggeschmissen werden. Und mich haben eigentlich die Leute vor Ort inspiriert, weil die ja auch einfach diese Säcke, jetzt zwar nicht verarbeitet, aber halt leer sozusagen wieder und wieder verwendet haben für andere Zwecke, zum eigenen Umzug oder um Dinge von A nach B zu bringen. Und das wollte ich auch machen, aber halt bei uns.
Sehr, sehr cool. Du hast dann begonnen zu entwerfen oder, na, das war deine Mutter, die dann begonnen hat, die Taschen zu entwerfen, oder?
Ganz begonnen habe ich eigentlich und meine Mama ist dann hinzugekommen, sagen wir mal so, oder hat mir halt auch einfach dann immer mehr und mehr geholfen, weil das Fach gelernt hat sie, also sie ist Damenkleidermachermeisterin und ich bin eher der Visionär und der Fashion-Mensch, sage ich jetzt einmal. Und ich habe halt gezeichnet, wie ich es mir vorstelle. Und sie hat dann sozusagen die Schnittzeichnung gemacht, so hat es begonnen. Und es ist immer noch so, also nach 14 Jahren, dass sie sich in alles einmischen darf. also ich versuche sie gleichzeitig auch nicht zu viel zu belasten, weil sie ist auch schon älter jetzt und so weiter. Aber ihr macht es auch irrsinnig Spaß, da mit mir zusammenzuarbeiten an verschiedenen Designs und oder Verbesserungen. Und genau, also da ist sie immer gefragt und mit dabei.
Ich finde es ja lustig, vor allem mit den Rucksäcken ist mir was aufgefallen, dass ich immer das, Markennennung, das Freitagtaschenphänomen nenne. Weil Leute, die, also früher, wie ich studiert habe, waren die Freitagtaschen halt super in. Und wer in der Straßenbahn jemand anderen mit Freitagtasche gesehen hat, das war so ein bisschen, ja, man hat zu einer Crowd gehört. Und manchmal hat man sich sogar angelächelt. Das ist jetzt mit den Refish-Taschen so. Also Refish-Taschen erkennen sich gegenseitig. Ich habe zwei bei mir in der Nachbarschaft und die haben so, hallo, refished.
Das finde ich so süß. Ja. Ja, nein, das passiert tatsächlich oft. Und es haben sich auch schon Leute kennengelernt über eine Tasche. Also so, es gibt Geschichten vom Lignano-Urlaub von Freunden von mir, die dann einfach andere angesprochen haben, weil die auch eine Tasche hatten und so. Oder umgekehrt und dann kommt man leicht ins Gespräch und das ist doch total nett. Also das freut mich immer, wenn ich sowas höre. Ja.
Aber refished Was war die Initialzündung oder was war der Hauptmotivator? War es der Wunsch nach Upcycling und nach Nachhaltigkeit, weil deine Taschen sind ja fast reines Upcycling? Mhm. Oder war es der Wunsch zu designen? Übrigens, Entschuldigung, liebe Leute, ich weiß, ich muss es in jeder Folge sagen, aber er ist immer dabei, wenn ihr im Hintergrund heute eher etwas jaulen hört, weil ich ihm die Kekse vorenthalte. Dann nicht böse, ruft den Tierschutz, ich böse Hundehalterin, dann ist das mein Hund.
Und ihm geht's gut.
Er ist nur gerade sehr beleidigt, weil er kriegt das 14. Keks nicht.
Oh je.
Er macht sogar sicherheitshalber mal einen Sitz. Immerhin. Also, war da diese Motivation, war das Nachhaltigkeit oder was war das?
Also grundsätzlich war es mal so, dass ich aus der Werbeindustrie, wenn man so will, oder aus einer Werbeagentur gekommen bin. Also ich war dort knapp vorm Burnout und habe die Reißleine gezogen und habe gesagt, ich muss da raus, ich möchte.
Ach, dann gründet man schnell mal ein eigenes Unternehmen.
So, aber es war jetzt nicht ganz der Plan, aber es war eher so der Plan. So, jetzt ziehe ich diesen Schlussstrich und jetzt gehe ich einmal auf Reisen und lass mich inspirieren. Es war schon gepaart mit, ich möchte mein eigener Chef sein lieber. Aber eigentlich bin ich einfach, um wieder raus aus meinem Radl zu kommen und inspiriert zu werden, auf Reisen gegangen. Und ich glaube, wenn man offen ist und die Augen offen mit offenen Augen durchs Leben geht, dann, wird man gefunden sozusagen oder findet man. Und das waren eben dann tatsächlich diese bunten Säcke, die in mein damals irgendwie inneres Grau Leben gebracht haben, Farbe gebracht haben. Und die haben mich dann nicht mehr loslassen. Also ich habe dann an jeder Ecke nur noch diese Säcke gesehen und habe das halt dann als Zeichen genommen und habe... Es ist dann einfach entstanden, ich möchte, da kann man super Taschen draus machen. Und meine Mama sagt immer, du warst immer schon eine Taschlatte. Also ich hatte immer ausreichend Taschen zu Hause oder so einen Taschenfimmel, wenn man so will, ja. Dann habe ich mir gedacht, also wenn ich jetzt etwas, was es noch nicht gibt, auf den Markt bringe, also quasi was Neues schaffe als Entrepreneur im klassischen Sinne, dann ist mir einfach total wichtig, dass ich etwas verbessere auf der Welt und nicht etwas verschlechtere durch dieses Tun. Und so war für mich ganz klar von Anfang an, dass ich ein nachhaltiges, faires Modelabel gründen will. Und das war halt in einer Zeit, wo es das eigentlich überhaupt noch, also fast gar nicht gab. Da gab es gerade die ersten, also vor 15 Jahren, da gab es gerade die Weltläden.
2011 hast du gegründet? Oder
2012. Ja, 12 ja. Kam die Idee, genau. Und auch die Gründung war Ende 2012. Jedenfalls, genau, also wir kannten gerade den Fairtrade-Café, war in aller Munde und ein paar Produkte so im Supermarkt und die Weltläden, aber auch damals halt noch sehr verschrien dann am Anfang, ne, als so Kartoffelsackmode. Also da hat jetzt.
Ich nenne es immer Ökoschlapfen.
Ja, genau so. Und dann habe ich halt. Also das erste Credo war eben, niemand darf zu Schaden kommen bei dem Ganzen. Also entlang der gesamten Produktions- und Lieferkette muss alles ethisch, moralisch passen und ich muss dahinter stehen können mit meinem Namen. Und das zweite war, jetzt habe ich den Faden verloren. Warte
deine
kurz.
Motivation bei der Gründung. Erstens ethisch.
Ja, warte. Genau, und das zweite war, dass ich, dass mein Leitsatz sozusagen war, das mit den Ökoschlapfen quasi, das Gegenteil, und zwar Ethik und Style sind kein Gegensatz. Das war in meinem Businessplan tatsächlich.
Das geht runter wie
Der Claim, der zu dieser Zeit, finde ich, total wichtig war, also sich das an die Fahne sozusagen zu heften. Und ich wollte auch eben, mir war ganz wichtig, ich will jetzt nicht verkaufen, weil das jetzt fair produziert ist, sondern ich will eigentlich die Masse oder die Leute kriegen, weil sie es total cool finden und sie dann eigentlich subtil mitbekommen am Etikett, wer da unterschreibt, zum Beispiel der Nia etc. Oh, das ist ja echt von einem Menschen gemacht und auch noch nachhaltig und so weiter. Also ich wollte die auch so ein bisschen durch die Blume bekehren, aber ohne aufdringlich zu sein. Also ich wollte, wie gesagt, nicht sagen, ja, ich bin jetzt so cool wie der Weltladen, sondern eben, ja, genau. Ethik und Style sind kein Gegensatz, war mein Leitsatz.
Sehr schön. Du hast gesagt, am Anfang war das jetzt noch gar nicht so das Ziel, dass das jetzt so ein Riesenunternehmen wird. Ich kann mich erinnern, wir haben jetzt gerade vor dem Podcast noch kurz geredet. wie du ganz neu warst, hat eine Freundin von dir mit mir bei Global 2000 gearbeitet und hat mir auch von dir erzählt, weil ich war damals mitten in meinem Ich-kauf-nix-Jahr und war voll auf faire Mode und faire Textilien und hab's wahrgenommen, aber es ist so ein bisschen einmal vorübergerauscht. Und dann war, das hat dann noch ganz schön gedauert, das war dann, glaube ich, erst in der Pandemie, nein, naja, das muss gewesen sein, gerade in der oder kurz vor der Pandemie. Du warst jedenfalls hochschwanger.
Mhm, das war in der Pandemie, genau. Das war eigentlich dann Jahre später, wo ich dann schon beschlossen habe, also wo ich dann nicht mehr den Nebenjob hatte sozusagen und gesagt habe, okay, jetzt, nachdem ich Mutter oder mit der Karenz sozusagen, gehe ich auch in die volle Selbstständigkeit, weil davor habe ich es immer nebenbei gemacht.
Okay, und das war jetzt genau der Zeit. Weil damals habe ich mir gedacht, bist du narrisch, die steht da bei einem Verkaufsstand, ist kugelrund, hat 100.000 Taschen mit, mitten in der Pandemie. Ich will nicht mit ihr tauschen.
Ja.
Und da haben wir uns dann wirklich kennengelernt.
Das stimmt, genau.
Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt, das heißt die ersten 8 Jahre,
ja,
war das ein Nebenbei-Projekt?
Genau, ich habe eben, wie ich meinen Eltern davon erzählt habe, dass ich jetzt ein Taschenlabel gründen möchte, haben sie mich gefragt, ob ich jetzt angerannt bin so quasi und von was ich denn leben möchte und so quasi und in mir drinnen ist auch, sage ich mal, ich mache immer nach dem Motto berechnetes Risiko. Also mir war schon klar, dass jetzt nicht sofort, ich wusste ja nicht, es war ja eher ein Test, ja, wollen die Leute das. Ich habe mal mit einem kleinen Budget eine kleine Serie gemacht und habe mich eben auf dem damals Fashmarkt gestellt, auf den ersten, und geschaut, ob die Leute das kaufen. Und habe gleichzeitig auch mir einen Job gesucht. Also weil das war irgendwie klar, ja. Also dass das auch sein muss. Jetzt habe ich quasi dann eigentlich ganz nebenbei langsam das Label aufgebaut, eben mit viel Arbeit am Wochenende und am Abend und so. Habe gleich einen Online-Shop gemacht, was auch sehr gescheit war, weil das war ja damals auch noch nicht so, dass jeder einen hatte. Und habe mir da keinen Stress gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht einen Sommertrendtasche, die dann nächsten Sommer niemand mehr will, sondern ich möchte auch, dass mein Label nachhaltig wächst und ohne Stress und auch ohne diesen Stress, du musst jetzt davon leben können, du musst jetzt dieses Taschel dem noch aufdrucken, damit du deine Miete zahlen kannst. Also das wollte ich auf gar keinen Fall, das bin ich nicht und also ich brauche da schon so Safety-Gefühl. Und ich glaube, es war der richtige Weg, weil so konnte ich das halt voll aus purem Herzen und aus Kreativität und Liebe irgendwie wachsen lassen. Und natürlich viel Herzblut, also Fleiß und Herzblut quasi, weil halt, ja, so lustig war das dann auch nicht, am Wochenende dann am Markt zu stehen immer wieder oder dann die Buchhaltung zu machen und solche Geschichten. Ja, es ist halt, und zu schauen, dass man Aktivitäten macht, damit das Ding wer kauft, also. Das war jetzt auch nicht immer alles so.
Ich merke gerade, wir haben einen wichtigen Punkt vergessen.
Ja.
Du produzierst auch in Kambodscha.
Mhm.
Das heißt, und mich hat mal beeindruckt der Satz, du produzierst dort, wo der Müll entsteht.
Genau. Mhm. Dort, wo das…
Super Ansage.
Ja, genau.
Und in Kambodscha, es nähen ja auch sehr viele, also es lassen sehr viele Fast-Fashion-Labels auch in Kambodscha nähen. Es gibt ja, schaut's in eure Pullover und Leiberl hinein, oft einmal steht da drinnen Made in Cambodia.
Genau, ja.
Du beschäftigst exklusiv eine kleine Näherei, oder?
Genau, eine kleine Werkstätte. Da arbeiten fix 5 Leute und dann haben sie aber noch 15 am Land herum, also als sie nennen es Homeworker, also da wird dann hingefahren, also mit Auftragsarbeit quasi und gesagt, okay, du machst bitte das aus dem und so weiter. Und viele können, sitzen im Rollstuhl, weil sie sind nämlich, also eine Behindertenwerkstätte, Community quasi, könnten gar nicht herkommen, zum Beispiel an den Arbeitsplatz und so. Und genau, und ich habe mir damals, also diese Reise von mir durch Südindien und Südostasien war natürlich auch so total augenöffnend, ja, weil da habe ich einfach gemerkt, okay, wir sind so verwöhnt mit unserem tollen Sozialsystem und etc., also so quasi, uns geht es so gut gegen das, was man dort so sieht, und dort gibt es halt so viel Armut, also gerade in Kambodscha. Und und irgendwie, genau, gibt es ja auch so eine gewisse Haltung bei manchen Leuten. Und ich musste tatsächlich manchmal mich auch rechtfertigen, dass ich in Asien produziere, wo man doch so quasi Local Production, bla bla bla, wir müssen einer. alles gut, bin ich auch voll dafür.
Also für Made in Austria zum Beispiel?
Ja, tot natürlich, ja, oder die Nachbarländer und so. Also ich bin überhaupt, das heißt ja nicht, dass ich ein Gegner bin, aber ich finde halt, ich sehe das Ganze auch global, weil wir, der Westen, haben ja dieses ganze Ungleichgewicht in Asien etc. überhaupt angefangen in den 70er Jahren mit diesen großen Fabriken etc. Ja,
vor allem in den 80ern ist es groß geworden.
Genau. Und dann fangen ja jetzt eh wieder alle an zuzusperren etc. Und keiner überlegt sich eine Lösung für die Leute dort und so weiter. Und es ist einfach, ja, also die wurden teilweise da wie Sklaven gehalten und so. Und ich finde halt, warum soll ich nicht auch dort helfen? Ja, also das war immer, also ich habe irgendwie dort so dieses Gefühl gehabt, ich muss denen helfen, abgesehen davon, dass die eine total schlimme Geschichte haben mit den Khmer Rouge, auch in den 70ern, Ende 70er, da war so eine Art Hitler wieder, also Pol Pot heißt der, und der hat halt ganz viele Leute ermordet, also 4 Millionen, und wollte die perfekte Agrarwirtschaft etc. Also ganz schlimm, also da ist eine ganze Generation ausgelöscht worden.
Wahnsinn.
Und alles Landminen, also alles vermint. Heute treten noch, ich glaube, 2000 Leute pro Jahr in Kambodscha auf Land, noch nicht entdeckte Landminen, und verlieren halt dann hoppala einen Fuß etc. Und genau diese Leute eben sind die der Sopan, also mein Produktionspartner und Leiter eben, der hat selber eine Behinderung, und der wiederum hat erkannt, dass die Leute halt in Kambodscha schon gar keine Chance auf irgendeinem Arbeitsmarkt haben, ja, weil die werden nicht einmal von diesen Fabriken, die wir alle nicht, also die eh so schlecht sind, genommen teilweise, und sollten eh froh sein, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, und jetzt hat er angefangen, genau die zu beschäftigen. Also da hat sich ein richtiger, eine Community aufgebaut um das herum, um ihn herum, also er ist auch so ein Herzensmensch. Du kennst ihn ja, weil ja, ich habe ja vor ein paar Jahren,
wollte ich gerade erzählen,
genau, den Sopan und die Tepi, also und seine Tochter, einfach als Dank und Anerkennung einmal nach Europa eingeladen und geholt. Und wir waren dann, hab ihnen das ganze Land gezeigt, waren ja, in jedem Shop.
Das, ja, wo ich kurz erzählen, sagen, ja. Süßester Aspekt war, es war Ende Juni, und sie wollten aber unbedingt Schnee sehen. Ja. Das war sehr entzückend. Aber ihr habt das geschafft, oder?
Ja, wir waren am Dachstein.
Am Dachstein, okay.
Ja. Und dann war der ärgste Schneesturm oben, und das war so lustig. Wir haben so witzige Videos, wo die halt den Schnee rauf und aber so, weil man sieht irgendwie gerade noch die Augen bei der ganzen Kapuze. Und, aber es hat ihnen so getaugt, das war auch, glaube ich, echt ein Highlight für sie. Und nein, es war
also
schön.
Also für dich wirklich familiäre Beziehung da hinunter.
Total, also wir sagen toll. Auch immer, also Brother and Sister, so schreiben wir uns an und so, also das ist schon sehr. Und der Sopan hat eben zwei Töchter, die eben die eine, die da war, und noch eine kleinere, die haben beide studieren können etc. Und das ist halt alles durch Refished passiert. Und da bin ich schon ein bisschen stolz.
Ja, das kannst du sein. Ich habe gerade Gänsehaut bekommen.
Danke. Na eh, also das finde ich selber. Also das vergisst man ja dann im Alltag selber immer wieder, ja. Muss man auch manchmal dann.
Aber jetzt mal gerade ausgesagt, einfach machst du es dir nicht, weil Upcycling ist ja jetzt wirtschaftlich nicht unbedingt das Einfachste. Ich meine, du kriegst zwar das Material gratis,
nein,
oder?
Ist nicht gratis. Nicht gratis. Ja.
Aber hast einfach dazwischen noch Arbeitsschritte, weil du es wieder aufbereiten musst, weil du ja nicht nur die Ballen bekommst. Genau. Du produzierst in Kambodscha. Das klingt jetzt alles nicht wirklich nach, auf gut wienerisch gesagt, nach einer Gmadenwiesen.
Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, es ist wie jedes Unternehmen eine Mörderhacken auf gut Deutsch. aber es macht Spaß und es geht. Also ich hab das Glück gehabt, eben da dann einen richtigen Partner zu finden. Da gibt es auch eine Anekdote, weil am Anfang habe ich quasi zwei kleine Werkstätten gefunden, Behindertenwerkstätten, und beide, irgendwie habe ich so ein Gefühl gehabt, ich habe nicht so viel Zeit, ich probiere jetzt beide aus und habe jedem halt so 5 Produkte machen lassen und bestellt. Und dann hat tatsächlich die eine Werkstätte von heute auf morgen, so eine Woche bevor sie es mir schicken hätten sollen, und ich hatte einen Launchtermin und alles vorbereitet, den Vorhang zugezogen, also nie wieder auf irgendeine E-Mail von mir geantwortet, gar nichts, also komplett, also in der Kultur in Asien ist es ja oft so, dass bevor sie dir jetzt irgendeine negative Nachricht überbringen, sagen sie lieber nichts, also da machen sie die Duckmaus. Und das ist mir halt passiert und der Sopan halt war immer für mich da die ganze Zeit und hat, er hat dann schnell die anderen Sachen auch noch nachproduziert und mir alles geschickt und so weiter. Und das war irgendwie auch so.
Das war ganz am Anfang.
Ganz am Anfang. Das war so die allererste Charge. Ich weiß nicht, da habe ich vielleicht insgesamt 100 Stücke hergeschickt mal oder her senden lassen. Und das war aber irgendwie, oft hat man das so im unterbewusst im Gefühl, gell? Also dass man, das war jetzt nicht so rational überlegt, dass ich jetzt beide, es war eher so, schauen wir mal, wer besser ist, so nach dem Motto, ja, wer besser arbeitet. Und die einen, von denen habe ich nie wieder was gehört und ich habe es überhaupt nicht glauben können. Ja. Also ja, aber es ist alles gut ausgegangen und jetzt eben haben wir so eine lange Beziehung schon und die super ist und die auch immer, also zum Beispiel, wenn der Sopan, es gab ja bei denen natürlich auch, gibt es auch auf und ab und in der Covid-Zeit oder nicht nur da, immer wieder mal, wenn sie sozusagen gerade keine Aufträge haben, dann schreibt er mir halt mal, Sissi, hast nicht irgendwas, was wir vorproduzieren könnten etc. Und da bin ich halt immer dabei, weil ich mir denke, mir ist es egal, ob ich das jetzt oder später machen lasse und wenn es ihnen hilft, dann sollen sie es jetzt einplanen und wenn da geholfen ist, also solche, so halt, ja.
Wir spulen jetzt mal vor ins Jahr 2026. Und du verkaufst inzwischen deine Taschen an wie vielen Orten und in wie vielen Ländern?
Also in Geschäfte haben wir ungefähr 50, also Händler quasi, also ja. Nicht ein eigenes Geschäft in Wien und 50 Händler, vor allem in Deutschland und Österreich, aber auch in Spanien, Slowenien, Frankreich. Wo haben wir noch, sogar in Rumänien gibt es sogar eins, also es sind alles so kleine Concept Stores, in Holland, in England, in der Schweiz, genau, also super. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle habe, aber so ungefähr.
Hättest du dir das gedacht, dass das mal so sein wird, wie du hochschwanger an deinem Verkaufsstand gestanden bist?
Wirklich nicht, nein, also das freut mich schon sehr, dass wir das geschafft haben und ja, das ist schon cool und ja, es ist ein quasi international. Also ich wollte immer, das war auch lustig, wie ich gegründet habe, mich haben immer Marken so fasziniert. Also das und ich habe es ja auch eigentlich studiert, ich habe die WU gemacht, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Aber was immer die Quintessenz, finde ich, bei so großen Marken war, je einfacher das Konzept, desto erfolgreicher waren sie. Also wenn man jetzt Coca-Cola oder McDonald's oder so sich überlegt. Und ich habe dann
Ich reiche mal kurz den Tee rüber, weil mir ist gerade, wie du Getränk gesagt hast, eingefallen, dass der also, jetzt eigentlich trinkbar warm sein sollte.
Und mir war halt da eben bei der, wie ich mir die Marke überlegt habe, also der Markenname Refished besteht ja aus Recycled und Fisch wegen den Fischfuttersäcken. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, da kann man halt super kommunizieren und es ist Englisch und so weiter. Und ich habe halt dann gleich den Webshop in Englisch gemacht zuerst und dann, wisst ihr, dann dauert das immer alles so lang, dann, also jedenfalls war er eine Zeit lang nur in Englisch, weil ich da so ein bisschen übermotiviert war ganz am Anfang, ja, um jetzt ehrlich zu sein. Und dann haben teilweise die Leute gar nicht gecheckt, dass wir ein österreichisches Unternehmen sind. Also da haben teilweise Wiener bei mir bestellt und haben auf Englisch mir geschrieben und ich antworte dann irgendwann auf Deutsch und dann kam so, was, ihr spricht zwar Deutsch? Und dann ich mache, okay, Learning. Also die kennen auch, was ich da. Aber so viel dazu, also lange Frist hat mir das viel gebracht, dass ich das die Marke so quasi international mir überlegt habe, auch der Claim gleich auf Englisch etc. Und halt, genau, es gab immer schon Englisch und dann bald auch Deutsch. Und dann war es einfach, ist es sehr einfach, einfacher, die Grenzen zu überschreiten, weil du musst es nur selbst tun. Also wir waren halt auf ein paar Messen und dann hoffen, dass die richtigen Menschen
anbeißen, wie an der Angel.
Anbeißen.
Wortspiel.
Und wobei es eher so ist, was ich sagen muss, also die Messen waren nie sehr erfolgreich, sondern eher die Leute, die es tragen, sind eigentlich die beste Werbung. Also es war dann echt eher so, dass dann tatsächlich irgendein Händler im Nirgendwo jemanden mit einem Refished-Rucksack gesehen und den gefragt hat, was ist das? Und der hat gesagt, das ist Refished und die mich dann so angeschrieben haben. Also letztens ist mir bei einem Hamburger, da gibt es irgendein Museum auf einem Schiff in Hamburg, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, und die haben einen Museumsshop Und da war es zum Beispiel genauso. Hat mich die Inhaberin angeschrieben, dass...
Ja, lustig, da passt so ja echt perfekt hin.
Ja.
Lustig.
Und mir war das auch immer am sympathischsten so herum. Also weil ich finde...
Also du hast jetzt nicht das Ziel, einen großen Refished-Konzern zu gründen?
Naja, also ich habe nichts dagegen, aber ich möchte, dass es transparent und übersichtlich bleibt. Ich habe nichts gegen Wachstum, aber gesunder Wachstum. Aber ja.
Jetzt hab ich wieder. Willst du einen Konzern gründen?
Ein Konzern, komm, wir nehmen es jetzt auf. Aber ich möchte schon wachsen. Aber ja, wie gesagt, also mit... Einfach mit Maß und Ziel und mit, das wollte ich sagen, und nicht mit auf Press. Also ich möchte jetzt nicht Klinken putzen gehen müssen, weil das bin ich nicht. Weil das wollte ich eigentlich vorher sagen, ich bin nämlich nicht der Verkäufer in erster Linie. Also ich bin eher der kreative Geist und der Visionär und eben Produkte entwickle ich gern und solche Dinge. Aber das ist so richtig... Kauft das, weil das ist cool oder so. Also das habe ich noch nie gern gesagt, gemacht. Also ich habe immer noch Hemmungen, dass ich da mal, also sogar, dass ich meine eigenen Händler alle durchrufe oder so. Mache ich eigentlich nie. Ehrlich gesagt, sollte ich. Aber ich bin irgendwie da sehr passiv. Mhm. Aber ich weiß nicht, das ist, da kann ich wachsen zum Beispiel.
Das spricht dann aber dafür, dass dein Produkt wirklich für sich spricht.
Voll, ja.
Wie, sehr viele klagen momentan über einen Rückgang der Kaufkraft. Sehr viele klagen darüber, dass es auch mit der Nachhaltigkeit jetzt nicht mehr so weit her ist. Ich klage da ganz laut übrigens. Spürst du da auch einen Rückgang in der Kaufkraft? Weil eine Tasche ist nicht eine Stromrechnung.
Auf jeden Fall. Also bei mir war das, gibt es auch einen Rückgang an Umsatz seit 2 Jahren und ist jetzt nicht massiv, aber schon zu spüren. Die Leute kaufen viel weniger. Einfach auch von dem Stück her. Ich glaube auch bewusster. Aber manche gibt es schon, die kaufen weniger, aber dafür höherpreisige Sachen. Also die gibt es auch. Also und so hält sich dann irgendwie, gleicht sich ganz gut aus, ja.
Ich muss gerade sehr lachen, meine nächste Frage wäre gewesen, wie verändert sich das Kaufverhalten? Wird weniger gekauft, überlegter oder einfach später? Du hast schon alles beantwortet. Ja.
Irgendwie alles, ja. Alles, was du da jetzt gesagt in deiner Frage formuliert hast. Ja. Also, aber witzig war zum Beispiel, letztes Jahr zu Weihnachten ist uns extrem aufgefallen, dass die Leute, die haben alle so plötzlich angefangen, irgendwie Schlüsselanhänger und Schlüsselbänder zu bestellen, was bei uns die günstigsten Produkte sind. Und teilweise, also nach Deutschland haben wir etliche verschickt, da kostet ein Produkt 8,90 Euro. Der Versand damals hat irgendwie 6,90 Euro kostet. Und wir haben uns nur gewundert, wer bestellt, um quasi ein günstiges Produkt mit den Versandkosten. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber die wollten halt, glaube ich, einfach dann, die haben wahrscheinlich in der Familie beschlossen, wir schenken uns nichts, nur was Symbolisches etc. So, also das habe ich zum Beispiel letztes Jahr komplett gespürt. Und es ist, und auch heuer, es wurde ein bisschen mehr bestellt, als es die Schlüsselanhänger, aber auch nicht, also man hat das Gefühl, sie fühlen sich wieder ein bisschen besser. Also das Kaufverhalten, ich habe ein bisschen einen positiven Trend im gespürt, eben, wie soll ich sagen, ich meine jetzt auch das Gefühl von, was man so bekommt, eben ja, wenn man im Handel ist. Ja. Also, dass die Leute jetzt wieder weniger Angst haben, nennen wir es mal so. Mhm. Ja. Aber trotzdem immer noch nicht, oder was soll es, eben rauspreschen. Und jetzt, also es kam im Dezember nicht, das war nicht Tür auf Tür zu im Laden, leider. Ja. Es war eher ruhig. Und es gab aber schon einmal diese Phase. Erzählt. Also vor 5 Jahren, als wir aufgemacht haben und ja, wobei das sogar Covid war, da war mehr los.
Wirklich?
Ja, also obwohl dann die ganzen Lockdowns
sagen,
und so.
Lustig, sagen ja. Aber auch relativ ja. Viele, dass Covid gar nicht so arg sie wirtschaftlich beeinträchtigt hat, sondern die Explosion der Energiekosten danach, die Inflation.
Ja, genau.
Dass das sich so ausgewirkt hat. Jetzt kommt eine ganz persönliche Frage, weil da bin ich jetzt neugierig. Du sagst, du verkaufst in den letzten 2 Jahren ein bisschen weniger, weil du spürst schon, dass die Leute, dass die Geldbörse, die sie übrigens auch verkauft, enger sitzt.
Ja.
Ich bin dir vor circa 2 Jahren sehr am Socken gegangen, weil du hattest Bauchtaschen und die waren aber so klein.
Ah,
und
ja.
Ich wollte größere und ich habe die Sisi ständig genervt mit der Angst, magst du die nicht ein bisschen größer machen? Und du hast dann wirklich welche gemacht.
Ja, das stimmt. Da warst du ausschlaggebend eigentlich.
Und die, sag mir jetzt bitte, dass die sich aber total gut verkaufen.
Ja, die sind zu einem Bestseller geworden, ziemlich schnell. Also der, bei uns ist der Rucksack, diese große Bauchtasche und die Soulmate, also das ist diese große Badetasche, die es in allen möglichen Varianten gibt, jetzt auch mit Reißverschluss.
Das sind genau die drei,
übrigens,
die ich auch habe.
Ja, genau. Und die Isolde Bag, die ich heute mit habe, das ist so eine klassische Handtasche, die ausschaut wie so eine Kelly Bag, aber in cool. Und die, genau, also es ist so, dass ich habe jetzt die Zahlen letzte Woche genauer analysiert. Also sie gehen zurück, die Bauchtaschen. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, warum, aber ich glaube eben, das ist so eher dieses Allgemeine, es geht zurück. Ja. Mhm. Und natürlich muss man sagen, natürlich, wenn was neu ist, wird das natürlich viel öfter gekauft. Es kann auch sein, dass so eine gewisse Refished-Bauchtaschen-Sättigung, also quasi, dass alle meine Fans oder unsere Fans, die schon haben schon eine, also die eine, die auf die gewartet haben, so wie die Nuno, die haben eine oder zwei und jetzt, wie viele braucht man so nach dem Motto, ja, also genau, also es geht leider ein bisschen zurück, aber sie ist absolut nicht von der Bettkante zu stoßen, sondern zu halten und einfach, wir müssen sie, glaube ich, einfach wieder mehr zeigen, weil sie ist eine tolle Tasche.
Ich glaube auch, dass, also erstens ist sie von der Größe her super, aber ich glaube einfach, dass diese großen Bauchtaschen, die sind einfach auch ein Trendthema.
Ja,
das kann
stimmt.
Auch sein.
Dass das jetzt wieder einfach sich verändert und wieder andere kommen, total.
Ich bin selbst hier in Österreich auch selbstständig und habe... Bei mir ist es noch alle 3 Monate. Ziemlich großen Frust, was ich da ans Finanzamt abtreten kann. Und ich denke mir immer wieder als produzierendes Unternehmen, ich biete meine eigenen Kommunikationsfähigkeiten an. Ich habe jetzt keine großen Produktausgaben in meinem Ein-Personen-Unternehmen. So richtig als Unternehmerin mit Angestellten, mit einer Produktion, mit einer Lieferkette in Österreich stelle ich mir alles andere als einfach vor. Und man hört ja auch immer wieder, Österreich ist relativ Unternehmer- und Unternehmerinnenfeindlich.
Mhm.
Was sind da deine Erfahrungen?
Ja, also so auf jeden Fall, wenn man ein produzierendes Unternehmen ist wie wir, und vermarktend, also da, es ist schon arg, wie wenig eigentlich überbleibt, ganz ehrlich. Also, weil du halt sehr, sehr viel Ausgaben hast und sehr, sehr viel, ich würde jetzt gar nicht so sagen, dass die, na gut, am Ende vom Jahr natürlich ist die Finanz dann das, bei mir geht es einmal im Jahr, deshalb, ja, trifft dich dann schon der Schlag natürlich, was du an Steuern zahlst.
Umsatzsteuer hast du?
Umsatzsteuer, ja, aber das sehe ich ja nicht. Also das ist ja ein Durchlaufposten. Das heißt, ich schaue mir
ja
sowieso.
Ja, aber ich muss das alle 3 Monate einmelden.
Ich jedes Monat, ja.
Okay,
genau.
Eben.
Ja, voll. Aber das, mir tut das nicht weh, weil für mich ist es ein Durchlaufposten. Also ich rechne sowieso nur mit dem Netto, weißt du? Also
ja.
So von dem her ist das ja etwas, ich kriege es dafür ja zurück, wenn ich mir einen Computer kaufe, zum Beispiel, ja. Und somit, nachdem ich sehr viele Ausgaben habe, ist es auch immer relativ, also ist es nie so schlimm, was ich dir da im Finanzamt zahlen muss, weißt du, was ich meine? Plus, ich habe das ja bekommen von den Kunden, weißt du, muss man ja auch so sehen, diese 20% drauf. Genau, also, aber es ist eher so dieses, okay, es bleibt echt nicht viel über und man schaut natürlich am Ende des Jahres, dass man sich steuerlich optimiert, also wie soll ich sagen, ich habe mir schon überlegt jetzt so, ob das jetzt spirituell gesehen, ich mich nicht selber blockiere, voll viel Umsatz zu machen, weil ich Angst habe vor den Steuern am Ende vom Jahr. Über das denke ich gerade sehr stark nach, also ob da nicht irgendein Block ist in mir. Und ich glaube, dass es nicht nur mir da so geht. Also, weil einerseits ist es ja cool, wenn du dann am Ende voll den Gewinn hast, aber je mehr Gewinn du hast, desto mehr, musst du dann halt ablegen. Also ein Drittel oder mehr sozusagen, je nachdem wie groß dein, also bis zu einer
also
der Hälfte.
Also die Abgaben sind schon
also das ist schon richtig arg.
Enorm.
Das voll. Aber es ist nicht die Umsatzsteuer, das wollte ich nur sagen.
Ja,
also
nein,
es ist die Steuer.
Die ist nur die Umsatzsteuer.
Die Einkommenssteuer in meinem Fall, ja, weil beim Personenunternehmen.
Die Umsatzsteuer, genau, ist bei mir nur mein Hassobjekt, weil, ja, ich da einfach jede einzelne blöde Gasthausrechnung. Gut, egal.
Ja, ja, egal.
Der Podcast handelt von ganz was anderem. aber gibt es Dinge, bei denen du dir manchmal denkst, okay, das wäre jetzt einfach, wenn ich das in anderen Ländern machen würde, wenn ich den Firmenstandort verlegen würde oder so?
Ob ich manchmal drüber nachdenke oder was meinst du?
Ob es Dinge gibt, ob es Momente gibt, wo es dich wirklich nervt oder ob es eh okay ist?
Nein, schon eben bei der Einkommenssteuer auf jeden Fall, weil das, wie gesagt, das tut sehr weh und ich denke mir dann immer, also ich bin dann immer so emotional verwirrt am Ende des Jahres, weil ich immer denke, ja, na super, jetzt habe ich besser gewirtschaftet, also weniger ausgegeben und eben es bleibt mir mehr über, ja, gleich viel Umsatz, aber weniger ausgegeben, also bleibt mir mehr über, na super, und dann musst du aber wieder bezahlen, genau. Und das, solche Dinge frustrieren mich, ja, aber ich habe jetzt noch nicht aktiv überlegt, deshalb in ein anderes Land zu gehen, weil, ja, das stelle ich mir dann erst wieder kompliziert vor und dann musst du ja dort wohnen etc. Also das kannst du ja gar nicht, glaube ich, gut so.
Du hast ja auch Kooperationen in Österreich. Also du sagst ja, du produzierst dort, wo der Müll,
genau.
Ach Gott, ich kann nicht mehr reden, gut, dass ich einen Podcast habe. Du produzierst dort, wo der Müll anfällt und du produzierst zum Beispiel auch Taschen aus Fahnen,
genau,
von Museen.
Von Belvedere zum Beispiel, oder also von allen möglichen Museen, vom Kunstforum.
Lässt du die produzieren?
In Österreich eben. Also wir haben eine Schiene auch, die eine B2B-Schiene sozusagen. Also jedes Unternehmen, das irgendwelche Marketingabfälle hat in Form von Roll-ups, Planen etc., die können zu uns kommen und wir machen coole Taschenaccessoires draus. Mhm. Genau, weil wie du sagst, wir dort produzieren, wo das anfällt als Müll. Und da haben wir auch schon coole Kunden gehabt. Zum Beispiel Tiergarten Schönbrunn hat letztes Jahr ganz, ganz viele coole Tascheln machen lassen aus ihren Plakaten. Wir haben eben im Kunstforum jahrelang, das jetzt leider schließt, aber da haben wir immer die Fahnen bekommen und eine Kollektion draus gemacht. Genau. Wir haben mal fürs Parlament Schlüsseltaschal gemacht für den Wiedereinzug. Das haben die Mitarbeiter bekommen. Also das ist schon sehr lieb. Und für Milka haben wir auch schon viel gemacht. Also ja, wir dürfen nicht so viel Werbung machen, aber ja, so verschiedene Firmen. Oder die Schärdinger-Kampagne war auch cool. Aus einem riesen, beim Westbahnhof war ein riesen Plakat für die Mehrwegflasche, war das eine Werbung. Und das haben sie mit einem Gewinnspiel verbunden. Und warum lachst du jetzt?
Ich grinse nur, weil, kleine Vorgeschichte, Inside. Als ich noch bei Greenpeace arbeitete, ist die Berglandmilch, die produziert Schärdinger.
Mhm.
Also ist rausgegangen mit, ab jetzt gibt es alles im Glas, ab jetzt gibt es die Milch im Glas und das war halt Einwegglas und wir haben dort angeklopft, so, Entschuldige, das ist das Unnachhaltigste, ja, was geht, und haben dann wirklich in gemeinsamen Gesprächen, in Kooperation, sind sie dann drauf gekommen, okay, nein, wir machen Mehrweg, und ich muss jetzt immer lachen, wenn ich Berglandmilch, also Schärdinger, Mehrwegprodukte sehe.
Ja,
deswegen habe ich jetzt
wirklich stolz sein.
Naja, hat wenig mit mir zu tun gehabt, aber.
Aber ich fand es halt extrem passend. Das war eine Vorzeigekampagne, finde ich, weil wenn du dir sozusagen dann, wenn es schon um dieses Mehrweg-Thema geht, dass du dann auch in deinem eigenen Marketing, in deiner Werbung gleich 360 Grad überlegst. Also die haben eben quasi überlegt, dass sie dann gleich aus diesem Plakat, was sie ja produzieren müssen, um das zu kommunizieren.
Ja,
was
das war eine riesige
und
Plakate.
Und das ist riesen, über ein ganzes Altbau-Eckhaus von gegenüber vom Westbahnhof. Und das wurden dann von uns in Österreich zu 1500 Taschen gemacht.
1500
sind ausgegangen. Genau.
Wow.
Und jeder, der beim Gewinnspiel mitgemacht hat, hat zum Beispiel dann so eine Tasche bekommen. Und das war schon cool. Also, und solche Projekte machen uns ganz viel Spaß. Ich möchte auch da weiter, also wie soll ich sagen, da ein bisschen aktiver werden, vielleicht da über meinen Schatten springen und auch das Telefon in die Hand nehmen und das einfach mehr anbieten als zweites Standbein.
Na, vielleicht hören dich ja potenzielle Kunden jetzt,
ja,
gerade.
Ja, das wäre cool. Also egal wie klein, also wir haben auch für Immobilienkanzleien, wir haben für alle möglichen schon Projekte. Also da gibt es auch kein, also ein Stück machen wir jetzt nicht, aber ab 50 Stück sind wir voll dabei.
Sehr cool. Da seid ihr aber nicht die Einzigen. Also da gibt es ja mehrere, die das machen.
Mhm, das stimmt.
Wie ist dein Eindruck von der Konkurrenz oder sagen wir jetzt mal charmant den Mitbewerbern? Mir fällt auf, dass die Nachhaltigkeit, und ich sage das so oft, dass ich langsam das Gefühl habe, dass es eine self-fulfilling prophecy wird und ich sollte es eigentlich nicht mehr sagen, aber ich habe den Eindruck, es wird immer weniger relevant für Einkaufsentscheidungen, also für Kaufentscheidungen. Mir tut total weh, wenn ich merke, vor 7, 8 Jahren, also vor der Pandemie, ich glaube, die Pandemie war da so ein echter Cut. Vor der Pandemie hast du mit Geschichten über die Produktion in Südostasien, sei es jetzt schlechte Produktion, die du skandalisiert hast, oder Vorzeigebetriebe, dass es auch anders möglich ist dort. Das waren gut geklickte, gut gelesene Geschichten und das war ein Motivator für Menschen. Das hat was ausgelöst und ich habe den Eindruck, dass das weniger wird. Mhm. Ist das nur subjektiv von mir? Wie siehst du das, wenn du deine Geschichten von Soffern und Co.
Nein, habe ich eigentlich nicht den Eindruck. Also mein Eindruck ist, dass die Leute das seit Covid tatsächlich bewusster sind und aufgeklärter sind und tatsächlich sich interessieren, wo kommt was her und das hinterfragen und nachschauen und nicht mehr blind einfach kaufen. Ich glaube, dass es schon auch natürlich auch welche gibt, die vielleicht, weil sie das Gefühl haben, sie haben kein Geld, auch da jetzt wieder die Augen zu machen. Ich glaube, dass du das ein bisschen vielleicht auch meinst. Aber das spüre ich jetzt nicht so. Also ich spüre dann vielleicht, dass sie, genau, weniger kaufen bei mir oder halt nicht oder einfach nur Komplimente da lassen und so weiter. Mhm. Ich habe da jetzt eben, das ist eigentlich eine gute Überleitung zum Thema Charity vielleicht oder kann man was
Wollte
Gutes
ich am Schluss
machen?
Ansprechen, aber erzähl mal.
Ja, nein, weil also bei uns, also, oder mein Traum war immer, eigentlich schon bei der Gründung, dass wir mal ein tolles Charity-Projekt umsetzen können und das auch nachhaltig lebt. Und es hat sich jetzt nach so vielen Jahren ergeben, dass wir eine Schule in Kambodscha bauen werden, die Mango Tree School. Und da, das war so ein bisschen, also da kann ich eben auch anschließen, was anknüpfen an das, was ich vorher gesagt habe. Also so, ich bin eben nicht so der Verkäufer, dann ich war letztes Jahr in so einem bisschen einer Depression unter Anführungszeichen, wie soll das alles weitergehen, alle sperren zu, allen geht's schlecht, alles wird teurer, keiner kauft mehr. Also da kann man sich ja richtig hineinziehen lassen.
In dem Rabbit Hole genau. War ich über die Weihnachtsfeiertage.
Ja, und ich war es eben so ab Mitte letzten Jahres eigentlich, weil da haben auch echt süße kleine Labels, die mit mir damals gleichzeitig ungefähr angegründet haben oder später. Also die alle beschließen, es zahlt sich nicht mehr aus und so weiter. Und das macht auch was mit mir natürlich. Ja. Also ich habe dann so eine kleine Persönlichkeitskrise gehabt, die ich alle paar Jahre mal habe und wo ich dann hinterfrage, was mache ich da eigentlich und ist das noch der richtige Weg und ist das, was ich will, macht mich das glücklich? Und was mich eben noch nie glücklich gemacht hat, ist, wenn es nur ums Verkaufen geht oder so, weil das bin ich nicht, sondern bei mir war immer schon die Message das Wichtigere. Und jetzt habe ich mir irgendwie gedacht, das ist, also auch um mich selber zu retten, also vor dem ich lasse es jetzt bleiben und mache alles zu, habe ich jetzt gesagt, okay, jetzt ist die Zeit, diesen Traum umzusetzen. Und es war wirklich dann so, dass das Universum mir diesen Lehrer Ritti geschickt hat, der von selber immer unterrichtet hat, also gratis quasi in seinem Dorf, der selber in einem Waisenhaus aufgewachsen ist. Und deshalb quasi hat er Englisch und Khmer, also Schreiben und Rechnen alles gelernt, konnte dann studieren und so weiter und einen Job finden. Und der hat aber nebenbei immer, um das zurückzugeben, in seinem Dorf unterrichtet und hat sich unter so Mangobäumen etc. Und dann sind immer mehr und mehr Kinder gekommen und es waren dann schon 40, 50 Kinder. Und dann war Covid und dann wurde das verboten, dass er da jetzt natürlich die Versammlungen sozusagen in Anführungszeichen. Er ist dann in die Stadt gezogen, nach Phnom Penh, hat sich dort wieder einen Job gesucht und dann hat er sich auch nicht helfen können, so erzählt er immer so, hat er angefangen, die Kinder in der Straße, wo er dann dort zufällig gewohnt hat, in der Garage zu unterrichten nebenan. Und da sind auch viel mehr, also er ist so wirklich der geborene der die, wie sagt man da, Berufung, der berufene Lehrer so. Und sein Traum war aber wieder nach in sein Dorf zu gehen und dort eine richtige Schule zu gründen und von davon auch sozusagen leben zu können. Also dass er jetzt nicht mehr einen Job braucht, um das zu tun, was er eigentlich liebt. Das, was ich auch sehr, sehr schön finde eigentlich, ja, worüber wir ja auch alle immer nachdenken, oder? Ist es das, warum mache ich das, was ich mache und so? Mhm. Genau, und dann haben wir beschlossen, habe ich mit ihm getroffen, also virtuell, und meine Tipi und der Sopan und so weiter haben sich alle getroffen mit ihm, um die Story zu hören etc. Und dann haben wir beschlossen, okay, wir zahlen ihm jetzt einen Gehalt ab jetzt. Dass er seinen Job kündigen kann, zurück ins Dorf gehen kann, dort alles aufräumen, parat, bereit machen, um einen Schulbetrieb wieder aufzunehmen. Es gibt dort eine kleine Hütte schon, die er damals so mit Dorfbewohnern gebaut hat, die aber halt nicht, ja, wenn es voll regnet, regnet es rein etc., also die jetzt nicht für langfristig gut ist.
Und du hast dich dazu entschlossen, um das abzukürzen, diese
eine
Schule,
echte
jetzt,
Schule
einen echten
zu
Bau.
Bauen. Aber nicht nur das, sondern wirklich auch monatlich ihn zu unterstützen mit einem Gehalt und alles, was gebraucht wird, zu finanzieren. Also das ist wirklich nur, das Geld kommt jetzt dann nur von uns bzw. unserer Community. Und mit dem Projekt bin ich jetzt rausgegangen, sozusagen im November. Und weil ich das auch
Wie
einfach…
Wie ist es bisher angekommen?
Gut, also…
Schön.
Also echt schöne, also sind schon schöne Dinge passiert und also keine Ahnung, zum Beispiel irgendeine Freundin, eine liebe Freundin, sagen wir so, die natürlich, die mit der ich aber jetzt schon länger keinen Kontakt hatte, hat plötzlich wortlos 200 € überwiesen zum Beispiel. Und das sind halt so irrsinnig schöne Appreciations, also ja, dem ganzen Projekt gegenüber und es ist ganz gut angelaufen. Also ich überlege jetzt halt, wie machen wir dieses Jahr weiter, also dass da mehr reinkommt. Natürlich kommt ein Teil von unseren Profits sowieso immer rein, aber ich möchte eben auch, ich sehe da Refished als Enabler, als Plattform, dass Leute Gutes tun können, dass sie direkt transparent sehen können, wo kommt das Geld an. Und ich kommuniziere ganz viel und zeige den Lehrer, die Schüler, der Ritti, der ist so süß, der ruft mich fast jeden Tag an mit Videocall. Ja, hallo Sissi, dann winken alle Kinder rein, hallo Sissi und so. Und dann sagt er immer, ja, also quasi, es tut ihm so leid, dass er mich stört, aber die Kinder, die wollten mich unbedingt sehen und so. Also so herzig. Also und genau, und das ist jetzt auch so ein bisschen ein, ich weiß nicht, wie das alles, also wie soll ich sagen, ob wir es schaffen auf gut Deutsch, aber ich bin, also ich glaube daran und ich bin einfach losgegangen, ohne Perfektionismus, weißt du, so ohne einfach, manchmal muss man sich, finde ich, einfach trauen. Das war eher so ein inneres, die Gelegenheit war jetzt da und wir haben gesagt, wir machen es und ich habe jetzt, ohne das großartig mir alles auszurechnen, gesagt, ich glaube, dass meine Refished-Fans-Community und ich und wir mit dem Profit das schaffen können, diese Mango Tree School langfristig zu erhalten und dieses Gebäude zu bauen. Genau.
Super. Aber ja. Das heißt eigentlich, dass eine weitere, also von mir jetzt unternehmerisch gedacht, eine weitere Internationalisierung jetzt wichtig ist, oder?
Ja, natürlich immer. Also es soll natürlich jetzt nicht mein Unternehmen leiden, dadurch, dass ich mich jetzt, wie soll ich sagen, zu sehr auf das Charity fokussiere und zu wenig auf mein Unternehmen. Also ich sehe das Hand in Hand. Es ist natürlich auch es bringt natürlich sehr viel Positives für mein Unternehmen auch einfach, weil dann noch mehr klar ist, wenn du Refished kaufst, tust du was Gutes und so. Also das befruchtet sich schon gegenseitig, ja. Oder jemand, der für die Mango Tree School spendet, der kommt dann vielleicht irgendwie auf Refished. Also das ist schon cool. Internationalisieren, ja, also da werde ich einfach den Weg weitergehen wie bisher und ein bisschen im Ausland auch werben und vielleicht eine Messe machen und genau, aber auch eben, was ich vorher gesagt habe, möchte ich dieses Standbein B2B-Upcycling-Dienstleistung ein bisschen ausbauen, weil bis jetzt ist das auch eher, war das ein guter Umsatzbringer, aber passiv, sage ich jetzt einmal. Also ich habe da nie aktiv jetzt dafür Werbung gemacht, ja.
Lass mich mal durchüberlegen, wenn ich schon alle im Podcast hatte. Ich glaube, du bist die Erste, die bei mir im Podcast sitzt, die auch so proaktiv international arbeitet als heimisches Label, das frei nach Bill Gates in der Garage angefangen hat wahrscheinlich. Mhm. Was braucht es, damit dein Label gut bestehen kann?
Ja, natürlich treue Kunden, zufriedene Kunden, weitererzählen, also dass die Leute weitererzählen. Word of mouth ist, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Natürlich Werbung, ja, Werbebudget, das ist halt immer, muss man sich auch gut ausrechnen, ja, wie viel, die Facebook- und Instagram-Werbungen werden auch immer teurer, da ist es immer gefährlicher, dass man sein Geld dort verbrennt, also man muss, glaube ich, also unser Credo ist da, viel ausprobieren, was funktioniert und wenn es nicht funktioniert, sofort abdrehen und ja, aber Und neue Produkte braucht es. Also das haben wir halt auch gesehen. Die Leute wollen Neuigkeiten, die wollen Neues sehen. Und gleichzeitig darf ich mich oder dürfen wir uns da auch nicht überfordern, weil es muss jetzt nicht sein, dass man jetzt 4, 5 neue Produkte launcht jedes Jahr, weil das ist ja auch, wie soll ich sagen, das schaff ich gar nicht, glaube ich, also von meiner Zeit her und von den Ressourcen. Aber dafür vielleicht 2 echt gut überlegte. Und die werden, sind erfolgreich, sage ich jetzt so. Also zum Beispiel wollen wir den Rucksack weiterentwickeln. Also wir wollen ein Upgrade am Rucksack machen und ein Rucksack, der noch viel mehr kann. Und ich glaube, der alte, der soll schon Stand jetzt auch bestehen bleiben. Der neue wird natürlich etwas teurer, aber dafür hat er ganz, ganz viele coole neue Features. Und irgendwann... Ah ja, was ich auch noch verraten kann, ist, wir planen eine neutrale Kollektion. Also Neutral Collection ist jetzt mal der Working-Name. Irgendwas nicht farbiges, weil eigentlich steht ja Refished für Farbe und bunt und so weiter. Aber haben halt auch.
Doch auch die Zementsäcke.
Wir haben auch die Zementsäcke. Ja, genau, die sind ja quasi unser neutraleres, aber es ist halt so, dass jetzt auch manchen das noch zu viel ist. Und wir schauen immer so, manche, also es gibt etliche, habt ihr keine schwarze Tasche, einfach nur schwarze Tasche, so nach dem Motto. Mhm. Und ich habe mich da jahrelang irgendwie so, weil ich einfach gesagt, das sind nicht wir und so. Und heuer möchten wir mal probieren, so eine kleine, ist wirklich nur so 2 Taschen, also eine Umhängetasche und vielleicht noch eine kleine dazu, in schwarz, ganz schwarz außen, aber innen Zementsack oder Fischfuttersack, in beige und in dunkelblau. Und einmal schauen, weißt du, bringt das was oder erreichen wir dann noch vielleicht die Leute, die Refished voll cool finden von der Marke und von der Message. Aber es war bis jetzt nicht dieses super plain Produkt dabei, was sie sich vielleicht wünschen. Schauen wir mal. Kann auch nach hinten losgehen, aber dann produzieren wir es halt nicht nach, weißt du? Also auch das, da muss man ausprobieren.
Ich finde es total spannend, wenn ich dich nach Rahmenbedingungen fragt, dass du sofort wieder unternehmerisch anfängst mit, ja, wir können dieses Produkt machen und das können wir, es braucht halt Neuigkeiten, aber nicht wirklich auf die Rahmenbedingungen eingehst. Ich bleib da jetzt aber drauf. Was würdest du dir zum Beispiel politisch konkret wünschen, damit es Labels wie Refished gut oder sogar noch besser geht? Weil wir sind in einer unternehmerischen Krise im Jahr 2026, das ist leider nicht wegzuleugnen. Ich weiß, ich höre mich jetzt an, als wäre ich diejenige, die jetzt unbedingt die Kritik von dir hören möchte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so reibungslos läuft.
Na, es ist eh nicht reibungslos, aber man, ja, irgendwie, also, naja, sagen wir mal so, es ist auch nicht politisch, aber ich glaube einfach, Kooperationen sind ganz wichtig, also, dass sich kleine Labels zusammentun. Dass es mehr so Plattformen gibt, auch wo für nachhaltige Produkte, wo man sich andocken kann. Also wie zum Beispiel in Deutschland gibt es den Avocado-Store, falls ich das sagen darf. Weil man einfach zum Beispiel dieses Werbebudget hat ein kleines Label nicht, was man braucht, um da jetzt viele Leute zu erreichen zum Beispiel. Also eben Kooperationen ist ganz wichtig, glaube ich. Und ja, politisch, ich weiß nicht, ich bin da vielleicht auch ein bisschen frustriert, weil meistens ja gibt es tolle Ideen und dann wird nichts draus. Also deshalb, ich weiß nicht, ich konzentriere mich, und da hast du mich jetzt auch ertappt quasi, auf das, was kann ich machen und ich verändern, und warte nicht oder verlasse mich nicht, dass die Politik jetzt irgendwelche Rahmenbedingungen ändert, die dann für mich irgendwie gut sind. weil das weiß ich ja nicht, weißt du? Das ist ja Kaffeesud lesen. Und sonst, also ich weiß nicht, Fashion Revolution zum Beispiel ist was, wo ich auch dabei bin und was ich super finde. Und also eher da eben in kleineren Gruppen dabei sein, die werden, zusammen wird man dann besser aktiv, ja. Aber ja, zum Beispiel soll es nicht, ich weiß es nicht, wie ich finde zum Beispiel, aber ich möchte jetzt da nicht zu sehr auf sowas eingehen wie das Lieferkettengesetz oder so. Da finde ich nur, die Kleinen sollten nicht zu bürokratische Dinge machen müssen, weil da hat keiner Zeit dafür. Das hält dich nur auf, wieder irgendwie, um gute neue Dinge umzusetzen. Aber andererseits ist es natürlich wichtig, dass die Großen auch das befolgen, damit die Welt, wie soll ich sagen, gerechter und besser wird. Also, ja.
Das finde ich ein bisschen ein schwieriges Thema. Ich gebe dir ein Beispiel. Mhm. Es ist ja jetzt schon fix, die Consumer Empowerment Richtlinie, die besagt, dass Konsumenten besser informiert sein sollen, was ein nachhaltiges Produkt ist und was nicht. Mhm. Und das ist ein bisschen eine abgeschwächte Variante der Green Claims Richtlinie. Und in der Green Claims Richtlinie hat es geheißen, du darfst sämtliche Begriffe, die du nicht mit Zahlen untermauern kannst, nicht mehr benutzen. Also nur sagen, das ist nachhaltig oder das ist grün oder das ist 100% ökologisch. Das ist so eine Nullaussage. Und da war auch in dieser Richtlinie war auch drin eine ziemlich strenge Regelung, was diese ganzen Gütezeichen angeht, wo ja ein totaler Urwald, undurchsichtiger Urwald an Gütezeichen, die sich die Firmen selber basteln, besteht. So, jetzt war das schon, dieses Gesetz schon in der Verhandlung, das war schon im Trilog. Und während des Triloges ist die EVP, die Europäische Volkspartei, zur Kommission gegangen und hat gesagt, es ist egal, was bei diesem Trilog rauskommt, wir werden nicht zustimmen, wenn ihr die KMUs nicht rausnehmt. Das sind aber 80% der Unternehmen in der EU. Das finde ich dann, ich verstehe dich. Ich verstehe dich total, wenn du sagst, hey, nicht so viel Bürokratie. Deswegen gibt es ja auch diese ganze Omnibus-Regelung gerade. Nur es geht diese Rücknahme der Bürokratie auf Kosten der Nachhaltigkeit. Da finde ich dann schwierig, dass man sagt, aber nicht die KMUs.
Ja, aber ich habe es jetzt nicht so gemeint, dass die KMUs ausgenommen werden. Ich glaube eher, dass man halt das vielleicht, wie soll ich sagen, einfach der Prozess, keine Ahnung, um jetzt zum Beispiel so ein Siegel zu bekommen, vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, zum Beispiel kostengünstiger ist für ein KMU als jetzt für ein großes Unternehmen. Weniger komplex, ich weiß es nicht, ob man da, aber vielleicht, ja, du hast
aber
eh
du
recht.
Sagst, man soll es nicht ausnehmen. Also.
Nein, finde ich nicht. Also ich würde, ja, nein. Also das auf keinen Fall. Also es gibt ja schon viel so diese, ich weiß es nicht, wie es genau ist, aber diese Abfallentsorgungs zum Beispiel, die Geschichte, also da zahle ich auch jedes Jahr zum Beispiel, da musst du angeben, wie viel du an Versandkartons hast im Jahr und zahlst deine Abgabe zum Beispiel und solche Dinge gibt es schon und da werden wir genauso in unsere Pflicht genommen und das finde ich auch vollkommen okay. Also und es motiviert dich auch dann, also deshalb haben wir zum Beispiel auch reusable Versandkuverts, die aus unserem Refished, also aus diesem PVC-Gewebe auch gemacht sind und designt. Und genau, damit zum Beispiel nicht so viele Pakete anfallen. Oder wir verwenden auch Pakete einfach wieder. Also wenn eine Retoure kommt, schmeißen wir das natürlich nicht weg, das Paket, sondern wenn das intakt ist, dann wird das natürlich für die nächste Order verwendet und wir schreiben dann drauf Reused Package und ein Herzi und genau. Und so kann man ein bisschen, weil, ja.
Okay. Politischer Ausflug war kurz.
ja.
Nein, aber ich finde das total spannend, weil das lerne ich jetzt gerade auch live im Podcast mit dir. Du bist unglaublich authentisch. Du bist eine totale Mischung aus Bauch- und Kopfmensch. Also da ist beides gleichermaßen vorhanden. Und du schaust aber... Also mein Eindruck jetzt gerade ist, wenn du ein Ziel hast, du schaust jetzt gar nicht so viel rechts und links, sondern du hast ein Ziel. Und du schaust, wie du es umsetzt. Und das ist eigentlich das, was Unternehmertum auszeichnet. Wo steht Refished in 5 Jahren? Das ist jetzt voll die Bewerber, so liebe Bewerberin. Wo steht ihr Unternehmen
Stärken,
in 5 Jahren? Ne? Ja, SWOT-Analyse bitte auch noch.
wow. Also in 5 Jahren hat sich unser Unternehmen deutlich vergrößert. Also ich würde sagen, wir haben ein Team aus 5 bis 10 Mitarbeitern. Unser Umsatz hat sich verzehnfacht, Minimum. alles ist, wie soll ich sagen, ich habe weniger Stress, gefühlten Stress, weil ich einfach lerne, besser mit Stress umzugehen. Und unsere Kunden sind einfach super happy und wachsen und es läuft. Es macht Spaß, es ist nach wie vor bunt. Wir lassen uns nicht unterkriegen und wir sind in vielen weiteren Ländern. Also wir haben, sagen wir mal, wir haben Europa erobert in 5 Jahren.
Das ist eine Ansage, ja. Wir haben Europa erobert. Was würdest du jemandem raten, der mit so einer Idee wie du startet, aber so ein bisschen Angst vor der unternehmerischen Realität hat?
Ich würde raten, dass man nicht zu sehr auf die anderen um einen herum hört, die ganz im Sicherheitsdenken sind und die dann dir eigentlich ausreden wollen, etwas zu machen, weil da findest du genug Leute, die das tun, sondern einfach eben gut überlegen, was man machen will, wie man es machen will, mit Leuten reden, die es schon gemacht haben, für ein paar Erfahrungen und dann aus der Sicherheit heraus einfach losgehen und es ausprobieren. Weil man kann immer dann sagen, ja, ist nichts geworden, hat man was gelernt, ist man meine Erfahrung reicher, aber es ist nichts passiert, weil man ja eben zum Beispiel den Nebenjob hatte und genau. Aber nicht den Mut verlieren und einfach tun, weil es ist noch nichts geworden aus Stillstand.
Das stimmt. Und jetzt noch Abschlussfrage. Was gibt dir aktuell Hoffnung? Ich glaube, die Frage ist bei dir gar nicht so schwer. Mir ist heute wirklich im Gespräch aufgefallen, Carla, arbeite mal an deiner Einstellung. Die Sissi ist viel positiver.
Das Wien, das ist Wien, sag ich dir. Das zieht einen runter teilweise. Nein.
Aber ja, vor allem, du bist ja Salzburgerin, ich bin ja echte Wienerin, ich darf
ja raunzen. Ja, du bist da ziemlich eine typische Wienerin, muss ich sagen.
Dankeschön.
Na, Nein, aber es ist eben, es bringt uns halt leider nicht weiter, ne? Das ist nur Jammern. Aber ich tue es ja auch, es ist ja nicht so, dass ich es nie mache, muss ich zugeben. Aber es ist nicht gut fürs innere Klima, wenn man es macht die ganze Zeit. Und was mir Hoffnung gibt, eben ist ein bisschen die, wie soll ich sagen, jetzt fällt mir nichts ein.
Aber ich raunze, dir fällt nichts ein.
Na, hoffen, aber es klingt ja schon so. Ist ja schon so negativ gestellt, die Frage so quasi, es ist eh alles Arsch, also sagen wir ein Ding, was Hoffnung geben könnte. Also bitte. Nein, also mir persönlich mich motiviert, ich würde es vielleicht so nennen, oder mich motiviert zum Weitermachen, zum Wachsen wollen, sehr dieses Mango Tree School Projekt, muss ich sagen, weil ich sehr viel drüber nachgedacht habe, was ist Glück, was macht dich glücklich, und es ist jetzt nicht unbedingt, ich verkaufe 1000 Taschen mehr, sondern es ist eher, ich habe mehr Menschen geholfen und das ist irgendwie das, was auf das ich mich jetzt sozusagen, was ich jetzt adde. Also ich habe vorher auch schon geholfen, aber jetzt möchte ich es in einem größeren Ausmaß tun und eben die Plattform und alles, was in den letzten Jahren geschaffen wurde, einfach da mitzunehmen, damit man gemeinsam mehr erreichen kann. Und die Hoffnung oder motivieren tue mich auch die ganz, ganz vielen lieben Menschen um mich herum, wie auch du, liebe Nuno, die um dich jetzt positiv ins Positive zu kehren, die total kämpfen für eine bessere Welt, für Fair Fashion, für dass es allen Menschen besser geht und für Gerechtigkeit. Und das finde ich auch total motivierend. Und da wären wir wieder beim Thema, man muss sich auch da einfach mehr mit diesen Menschen treffen, die sich positiv bewegen sozusagen oder die
tun wollen.
Die tun wollen und die nicht aufgeben, weil aufgeben tun wir bekanntlich
am Brief. Genau. Danke, liebe Sissi, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir.
Finde ich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Und ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, ihr hört's Uplift, Stoff zum Nachdenken, jetzt wieder alle 14 Tage. Wenn ihr mehr über Refished erfahren wollt, dann könnt ihr das auf der Website von Refished. Auf Instagram, auf Facebook, Refished ist überall vorhanden und sehr leicht zu erkennen, weil sehr bunt. Vielen Dank, danke für deinen Einblick, danke für deine Authentizität, liebe Sissi, und vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.